Nackenheim in die Welt und wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schulpodcasts. In dieser Folge stellen die Schülerinnen und Schüler der 6C ihre Lieblingsbücher vor. Im Deutschunterricht wurden in einigen Wochen mit viel Freude und Kreativität Bücher vorgestellt, ausgewählt und wir erhalten tolle Einblicke in spannende Bücher und Geschichten. Da so viele Bücher vorgestellt wurden, stellen wir diese in mindestens 2 Podcast-Folgen zusammen und wünschen allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute stelle ich das Buch Madita vor. Das Buch geschrieben hat Astrid Lindgren und es kam 1960 heraus. Astrid Lindgren wurde am 14.11.1907 in Vimmerby in Schweden geboren und verstarb am 28. Januar 2002 in der Hauptstadt von Schweden in Stockholm. 1926 machte sie eine Ausbildung zur Sekretärin in Stockholm und 1931 heiratete sie ihren Ehepartner Sture Lindgren und bekam mit ihm 2 Kinder, Lars Lindgren und Karin Niemann. Astrid und Sture Lindgren waren 21 Jahre lang verheiratet. Bis 1952, als ihr Ehemann verstarb. Aber darum geht es jetzt nicht. Die Autorin schrieb auch viele andere sehr bekannte Bücher, zum Beispiel Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Wir Kinder aus Bullabü oder Carlsson vom Dach. Das Buch Madita gehört zur Kinderliteratur. Die beiden Protagonisten in dem Buch sind Madita und ihre kleine Schwester Lisabeth. Das Buch wird aus einer autorialen Erzählperspektive erzählt. Die Atmosphäre ist zwischen den Kapiteln immer ganz unterschiedlich. Mal ist die Stimmung ziemlich fröhlich, manchmal eher traurig und betrübt. Es werden viele Dialoge benutzt.
Jetzt eine kurze Zusammenfassung des Buches. Madita, die eigentlich Margareta heißt, lebt in Birkenlund in Schweden. Sie lebt mit ihrer Schwester Lisabeth, ihrer Mama, ihrem Papa, dem Kindermädchen Alva, einem schwarzen Pudel namens Sasso und einer Katze, die Gossan heißt, in einem großen roten Haus unten am Fluss. Lisabeth und Madita machen zusammen sehr viel Quatsch. Sie kommen immer wieder auf neue dumme Ideen und meistens geht es nicht gut aus und irgendwas passiert. Das ist vor meiner Textstelle passiert. Ein Freund hat Madita erzählt, dass er mal mit einem Regenschirm aus einem Flugzeug gesprungen ist. Madita ist jetzt sehr beeindruckt und möchte es auch mal ausprobieren. Aber natürlich nicht aus einem Flugzeug. Sie möchte mit Papas großem Regenschirm vom Schuppendach springen. Jetzt heißt es also, den Schirm aus dem Schirmständer im Flur stibitzen und Alva davon überzeugen, dass die beiden einen Ausflug machen. Bevor Madita den Schirm holt, bringt sie Lisabeth schon aufs Schuppendach. Doch Lisabeth findet es nicht toll, jetzt alleine gelassen zu werden. Doch Madita tröstet sie.
Und damit verschwindet Madita die Leiter hinab nach unten. Zuerst macht sie einen kleinen Abstecher in die Küche. Dort steht Alva am Bügelbrett und bügelt, dass ihr der Schweiß von der Stirn tropft. Sie muss tüchtig im Herd einheizen, damit die Bügeleisen nicht abkühlen. Und deshalb ist es in der Küche heiß wie in einem Backofen. Und dabei stehen sogar die Fenster offen. Alva freut sich, dass sie Madita zu sehen bekommt. Na, das ist mal gut, sagt sie. Dann brauche ich nicht andauernd nach draußen zu rennen, um auf euch aufzupassen. Wie ist denn euer Ausflug? Famos, sagt Madita. Und wo ist Lisabeth? Fragt Alva. Die ist noch auf dem Ausflug, sagt Madita und schlängelt sich, ehe Alva weiterfragen kann, zum Flur hinaus. Dort steht Papas Schirm im Schirmständer. Madita hat ihn gerade erst herausziehen können. Da öffnet sich die Tür einen Spalt breit und Alva steckt den Kopf hindurch. Habt ihr Sasso mitgenommen? Fragt sie. Nein, antwortet Madita und versucht den Schirm hinter ihrem Rücken zu verstecken. Dann ist er wieder in die Stadt ausgerückt, sagt Alva. Was willst du denn eigentlich mit dem Schirm? Ich dachte, falls es vielleicht Regen gibt, sagt Madita. Regen, heute? Nur sag bloß einer, sagt Alba. Stell sofort den Schirm zurück. Da wird Madita böse. Jetzt, wo sie gleich zum ersten Mal in ihrem Leben fliegen wird, hat sie wahrhaftig keine Zeit, hier herumzustehen und wer weiß, wie lange über das Wetter zu reden. Auf Ausflüge muss man einen Regenschirm mitnehmen, sagt sie energisch. Stell dir vor, das Wetter schlägt um, dann steht man da. Alva lacht. Na, so schnell, dass sie nicht alle mal bis in die Veranda kommt, schlägt's bestimmt nicht um. Aber meinetwegen, nimm den Schirm mit. Bring ihn aber wieder zurück, denn sonst setzt es was von Papa. Ja, 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 ruft Madita ungeduldig und läuft zur Verandatür hinaus. Überall ist es so still. Man könnte wirklich glauben, auf ganz Birkenlund gäbe es keine Menschenseele. Und dabei sollte die allererstaunlichste Fliegerei stattfinden und weit und breit ist keiner da, der zugucken kann. Keiner außer Elisabeth. Albers Küchenfenster zeigt in eine ganz andere Richtung. Auch Abo ist nirgends zu erblicken und Onkel Nilsson liegt bestimmt noch immer auf der Küchenbank und schläft. Also wird nur Elisabeth es miterleben, wenn Madita jetzt fliegt. Nur Elisabeth sieht, wie Madita ganz vorn auf der Dachkante steht und den großen schwarzen Regenschirm aufspannt. Nur Elisabeth sieht, wie sie ihn hoch über den Kopf hält und sich zum Sprung bereit macht. Du bist bestimmt verdreht, sagt Elisabeth. Das bist du absolut. Ewo, da ist doch gar nichts weiter dabei, sagt Madita. Aber trotzdem kommt es ihr plötzlich ziemlich weit vor bis zur Erde. Aber wenn man mit einem Schirm aus einem Flugzeug springen kann, das 1000 Meter hoch in der Luft fliegt, ja, du liebe Zeit, dann wird es wohl auch von einem Schuppendach gehen. Ich mag diese Textstelle einfach am allerliebsten, weil ich sie total spannend finde. Und auch wenn ich sie jetzt schon kenne, immer wieder wissen möchte, was danach passiert. Die Textstelle findet ihr übrigens auf Seite 46 und 47. Ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil ich selber sehr gerne Urlaub in Schweden mache und dieses Buch in Schweden spielt.
Ich finde das Buch auch sehr lustig, weil Madita und Elisabeth in fast jedem Kapitel irgendwelche dummen Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht machen sollen. Sie kommen immer wieder auf neue Ideen und teilweise sind diese auch ziemlich gefährlich. Und dadurch, dass das Buch jetzt schon etwa 65 Jahre alt ist, finde ich die Ausdrucksweise und die Sprache sehr lustig, weil viele alte Begriffe verwendet werden und das Lesen dadurch für mich persönlich noch witziger wird.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat mein Podcast gefallen. Und habt jetzt Lust auf das Buch bekommen. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch mein Lieblingsbuch vorstellen. Gregs Tagebuch 17, voll aufgedreht von Jeff Keighley. Es handelt sich um ein Comicroman, das von Greg und seinem spannenden Tagebuch erzählt. Jeff Keighley wurde geboren am 19.02.1971 in Fort Washington in Maryland. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Autor hat er als Cartoonist, Karikaturist und Filmproduzent gearbeitet. Wie kam Jeff Keighley auf die Idee, Gregs Tagebuch zu schreiben? Er wollte Geschichten über die witzigen Seiten der Kindheit schreiben und nicht über die ernsten. Weil er viele lustige Situationen während seiner Kindheit erlebt hatte, beschloss er, Bücher darüber zu schreiben. Er wollte erzählen, wie es ein Kind zu sein ist. Seit 2008 gab es Gregs Tagebuch. Die Bücher wurden mittlerweile in 56 Sprachen übersetzt und bis jetzt gibt es 19 Bände davon. Der Protagonist des Buches ist Greg. Im Buch wird es aus einer personalen Erzählperspektive erzählt. Jetzt zu meiner kurzen Zusammenfassung des Buches. Greg hat einen neuen Plan, um reich zu werden. Eigentlich wollte er immer nur ein Promi sein, doch jetzt wäre es ihm das etwas zu anstrengend. Die Lösung? Ein Familienmitglied muss berühmt werden. Da trifft es sich doch, dass sein großer Bruder Rodrik eine Band hat. Jetzt werde ich euch meinen Textabschnitt vorlesen. Dezember, Montag. Ich dachte eigentlich immer, dass ich eines Tages reich und berühmt werden möchte. Aber ich frage mich allmählich, ob Ruhm und Reichtum den ganzen Ärger wert sind. Bestimmt wäre es toll, ein Promi zu sein. Denn ich fände es super, wie ein Rockstar behandelt zu werden und meinen Namen in Leuchtbuchstaben zu sehen. Aber ein Mensch kann nur ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit aushalten. Und wahrscheinlich nervt einen das alles irgendwann. Wenn man erstmal berühmt ist, kann man das nicht einfach so abstellen, falls es einem mal nicht in den Kram passt. Und bestimmt ist es echt nervig, ständig wegen Autogrammen und Selfies angehauen zu werden. Als Promi kann man sich nicht mal um seine privaten Angelegenheiten kümmern, ohne dass jemand davon erfährt und es in den sozialen Medien postet. Und jedes Mal, wenn du vor der Tür gehst, schießt jemand ein Foto von dir, das dich nicht gerade von deiner Schokoladenseite zeigt. Außerdem glauben alle, sie hätten das Recht, sämtliche Details über deine Beziehungen zu erfahren. Und auch das stelle ich mir ziemlich nervig vor. Da wir gerade von Beziehungen sprechen, als Promi weiß man nie, wem man vertrauen kann. Denn sogar die Menschen, die einem echt nahestehen, plappern gern Dinge über dich aus, solange die Bezahlung stimmt. Von allen Promis haben es ehemalige Kinderstars am schwersten, denn sobald sie groß sind und nicht mehr im Rampenlicht stehen, müssen sie erstmal lernen, wie normale Menschen zu leben. Und ganz sicher ist es kein Spaß, jemand zu sein, der früher mal berühmt war. Die Leute erkennen ehemalige Kinderstars sogar, wenn sie längst erwachsen sind. Und ich würde später gern mal mit meiner Familie essen gehen können, ohne dass mich irgendwelche Fans belästigen. Versteht mich nicht falsch, es wäre schon toll, große Villen und teure Autos und das ganze andere Zeug zu besitzen, das man nun mal hat, wenn man berühmt ist. Ich möchte nur nichts mit den Schattenseiten des Ruhms zu tun haben. Deshalb wäre es super, mit jemandem befreundet zu sein, der berühmt ist. Dann könnte man all die Vorteile des Promi-Lebens genießen, ohne die negativen Seiten. Berühmte Leute reisen gern in der Welt herum und machen tolle Urlaube. An diesen Lebensstil könnte ich mich gewöhnen, vor allem, wenn ich nichts bezahlen muss. Wenn du mit jemandem befreundet bist, der mehr Geld hast als du, kannst du immer sicher sein, dass er die Rechnung übernimmt. Und wenn du dich mal mit einem reichen Freund streitest, geht davon nicht die Welt unter. Denn es gibt Leute, die zahlen eine Menge für spannenden Promi-Trash. Das einzige Problem bei meinem Plan ist, dass es bei keinem meiner Freunde so aussieht, als würde einer von denen mal berühmt. Ich habe zwar meinen Freund Rupert dazu ermutigt, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben, aber leider hat er kein Interesse. Nach dieser Textstelle passiert, dass der Wagen der Band kaputt ging und sie an einem komischen Wettbewerb teilnahmen und verloren. Dann hatten sie die Idee, Informationen von einer alten, berühmten Band zu suchen, um gute Rockstars zu werden. Und es folgen noch spannende und lustige Ereignisse. Und nun, warum ich diese Textstelle gewählt habe. Diese Textstelle habe ich gewählt, weil sie komisch und lustig ist. Das ganze Buch war spannend. Ich finde es toll, wie es umgangssprachlich formuliert wurde, sodass man sich fühlt, dass man mit dabei ist. Also das war mein Podcast. Danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen!
Hallo, ich lese euch heute etwas aus dem Buch Woodwalkers Carricks Verwandlung vor. Der Name der Autorin ist Katja Brandes. Sie wurde 1970 als Silvia Engelbert im Rhein-Main-Gebiet geboren. Sie schrieb unter drei verschiedenen Namen Bücher. Bekannte Werke von ihr sind die restliche Woodwalkers und auch die gesamte Seawalkers-Sage. Das Erscheinungsjahr des Buches Woodwalkers Carricks Verwandlung ist der 2. Juni 2016. Das Buch ist ein Fantasy-Buch. Ich habe mir die Textstelle ausgesucht, da die Woodwalkers-Saga eine ziemlich komplizierte Saga ist und es aus dem ersten Buch ist und das Ganze auch noch ziemlich am Anfang. Was davor geschehen ist, beziehungsweise die Handlung. Carrick ist ein Puma-Wandler, das bedeutet, dass er zwischen Mensch und Tiergestalt wechseln kann. Er lebt als Puma, aber würde gerne zu den Menschen ziehen, was er dann auch tut. Seine Pflegefamilie heißt Rollstones und er heißt Jay als Mensch, da er niemandem von seiner wahren Identität erzählen kann. Er hat einen älteren Bruder namens Marlon und eine kleinere Schwester namens Melody, die ihn beide nicht gerne haben. Eines Tages trifft er eine seltsame Frau, die ihn einlädt, auf ein geheimes Wandlerinternat zu gehen, was er dann auch tut. Dort findet er auch schnell Freunde namens Holly und Brandon. Und ich erzähle euch jetzt was aus der ersten Unterrichtsstunde. Das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ja. So, und jetzt sucht ihr einen Platz, brummte Mr. Bridger und schob mich ins gemütlich eingerichtete Klassenzimmer. Durch die großen Fenster konnte man ihn mit schattigem Gras und Bäumen wachsenden Innenhof sehen. Die Tür führte nach draußen. Knapp 20 andere Schüler und Schülerinnen saßen schon da. Holly und Brandon schauten mich besorgt an, aber ich lächelte ihnen beruhigend zu. Auch Lou war da, das Mädchen mit den langen dunklen Haaren, was das Zitat an die Steintafel geschrieben hatte. Ein Stromschlag zischte durch mein Herz. Es waren noch genau zwei Stühle frei, natürlich keiner neben Lou. Ein freier Platz war neben einem Mädchen mit buntem Sommerkleid. Ich hatte keine Probleme mit Mädchen, außer sie hießen Melody und behandelten mich, als wäre ich ein Hamster mit Tollwut. Doch dieses Mädchen lächelte mir zu. Deshalb ging ich in ihre Richtung. Jedenfalls so lange, bis mich ihre Witterung traf. Ziege, ganz, ganz, ganz viel Ziege. Und als mich die dickliche, süße Schicht darüber erreichte, drehte ich direkt um. Und zwar Parfüm und Deo, die rein gar nichts halfen. Ich hielt die Luft an, drehte mich um und wankte zum anderen freien Platz. Erleichtert ließ ich mich neben meinen neuen Sitznachbarn fallen. Einen Jungen, der dicke, verwuschelte schwarze Haare hatte und ebenfalls sehr freundlich wirkte. Aber wieso schauten mich Holly und Brandon jetzt so alarmiert drein und machten so komische Zeichen? Was bist du? Flüsterte ich dem Jungen zu. Er seufzte, kritzelte etwas auf einen Zettel und schob ihn mir zu. Ein Skunk stand da. Und übrigens, ich heiße Larry. Oh nein, ein Stinktier. Was war, wenn der Junge sich aufregte? Wegen irgendetwas auch immer? Sollte ich aufspringen und mich stattdessen der Ziege ausliefern? Nein, das schaffte ich nicht. Außerdem war es höllenpeinlich, wenn ich jetzt durchs Klassenzimmer lief und auf den anderen Platz setzte. Schon jetzt warf mir Mr. Bridger einen ungehaltenen Blick zu. Viola, kannst du uns bitte Schulregel Nummer 1 nennen? Fragte er die Ziege. Jeder respektiert die Besonderheiten des anderen, sagte Viola. Sie klang enttäuscht. Plötzlich tat es mir leid, dass ich mich so unhöflich umgedreht hatte, als ich sie gerochen hatte. Ich konnte aber nicht den ganzen Unterricht mit einer Wäscheklammer auf der Nase dasitzen. Zum Glück war das Thema nun erledigt. Und der Unterricht ging los. Alle wirkten gespannt. Es war ein gutes Zeichen. In meiner alten Schule waren viele in dieser Phase schon eingeschlafen oder beschäftigten sich damit, Comics in ihre Hefte zu kritzeln. Mr. Bridger ist sich hinter einem Tisch bequem, verschränkte die Arme hinterm Kopf und legte die Füße hoch. So saß wie die abgeschabten Sohlen seiner Cowboystiefel, wo wir konnten. Wer von euch war schon mal im Grand Canyon? Fragte er in die Runde. So, das war's jetzt auch schon mit meiner Lesestelle. Ich berichte euch jetzt noch etwas aus dem Rest der Woodwalkers-Saga. Im Rest des ganzen Buches, Woodwalkers Carricks Verwandlung, lernt sich Carrick erstmal in der Schule zurechtzufinden und hat ein paar Unterrichtsstunden. In den weiteren Büchern entwickelt sich Carrick zu einem Helden und lernt auch mit seinen Freunden gut umzugehen, da sie einen gefährlichen Gegner zu bekämpfen haben.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Hannah und ich bin 11 Jahre alt. Ich stelle euch heute das Buch Die Schule für Tag- und Nachtmagie – Zauberunterricht auf Probe der Autorin Gina Meyer vor. Kommen wir als erstes zum Steckbrief der Autorin Gina Meyer. Gina Meyer ist eine deutsche Autorin, die vor allem für ihre Kinder- und Jugendbücher bekannt ist. Sie wurde am 12. April 1970 in Düsseldorf geboren und hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Bücher veröffentlicht, die sich durch spannende Geschichten und einfühlsame Charaktere auszeichnen. Meyer studierte Germanistik und Anglistik und arbeitete zunächst als Lektorin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Ihre Werke richten sich an verschiedene Altersgruppen und behandeln oft Themen wie Freundschaft, Abenteuer und das Heranwachsen. Besonders beliebt sind ihre Reihen, die junge Leserinnen und Leser in fantasievolle Welten entführen. Ein bekanntes Werk von Gina Meyer ist die Buchreihe »Die wilden Fußballkerle«, die sich um eine Gruppe von Kindern dreht, die leidenschaftlich gerne Fußball spielen. Diese Reihe hat nicht nur viele junge Leser begeistert, sondern auch dazu beigetragen, das Interesse am Sport zu fördern. Gina Meyer ist dafür bekannt, dass sie in ihren Geschichten wichtige Werte wie Teamgeist, Mut und die Bedeutung von Freundschaft vermittelt. Ihre Bücher sind oft mit viel Humor und Herz geschrieben, was sie zu einer beliebten Wahl für Eltern und Lehrer macht, die Kindern das Lesen näher bringen möchten. Neben dem Schreiben engagiert sich Gina Meyer auch in verschiedenen Projekten zur Leseförderung und setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche Zugang zu Büchern und Literatur haben. Ihr Beitrag zur Kinder- und Jugendliteratur wird von vielen geschätzt und sie hat sich einen festen Platz in der deutschen Literaturszene erarbeitet. Insgesamt ist Gina Meyer eine inspirierende Autorin, die mit ihren Geschichten Generationen von jungen Lesern begeistert hat und weiterhin dazu beiträgt, die Liebe zur Literatur zu fördern. Das Buch »Die Schule für Tag- und Nachtmagie – Zauberunterricht auf Probe« erschien am 30. September 2021. Kommen wir nun zur kurzen Zusammenfassung des Buches und warum ich mir das Buch ausgesucht habe. Ihre Eltern sind eines Tages, als Nora und Lucy noch ganz klein waren, verschwunden. An ihrem Geburtstag bekommen Lucy und Nora jedes Jahr einen Brief von ihren Eltern. An ihrem 10. Geburtstag erhalten Nora und ihre Zwillingsschwester Lucy, die Hauptfiguren, einen ganz besonderen Brief. Eine Einladung in die Schule für Tag- und Nachtmagie. Mit klopfendem Herzen radelt Nora zu ihrem nächtlichen Vorstellungsgespräch und sie spürt gleich, dass sie hierher gehört. Doch die Probezeit ist schwer. Und seltsamerweise geht ständig etwas schief. Nun, warum ich das Buch ausgesucht habe. Die Textstelle ausgesucht habe. Kommen wir nun zur Textstelle aus dem Buch. Ich habe mir diese Textstelle ausgesucht, da ich sie sehr spannend und interessant finde. In der Textstelle geht es darum, dass Nora zu ihrem nächtlichen Vorstellungsgespräch radelt und vor dem geschlossenen Tor steht. Aber dann wachte sie mit einem Ruck wieder auf. 23.40 Uhr verkündete die Leuchtziffern des Weckers neben ihrem Bett. Noch 20 Minuten bis zu dem Vorstellungsgespräch schoss es Nora durch den Kopf. Aber die Schule gab es ja gar nicht. Sie schloss die Augen wieder. Doch nun tauchte auf einmal das goldene Schild in ihrer Erinnerung auf. Schwimmverein für Trocken- und Nassübungen. Und plötzlich war ihr alles klar. Ich bin so eine dumme Gurke! Nora schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn, während sie nach oben fuhr.
Schwimmverein für Trocken- und Nassübungen und Schule für Tag- und Nachtmagie. Das begann beides mit den gleichen Buchstaben. Wie hatten sie das am Mittag nur übersehen können? Das konnte kein Zufall sein. Sie hatten 20 Minuten, um in die Ost-West-Allee zu kommen. Oder vielmehr 19. Inzwischen war der Wecker nämlich auf 23.41 Uhr umgesprungen. Mit einem Riesensatz hüpfte Nora aus dem Bett. »Wach auf, Lucy!« Sie beugte sich über ihre Schwester und rüttelte sie an den Schultern. Aber das war natürlich sinnlos. Lucy zuckte nicht einmal mit den Wimpern. Nora warf einen hektischen Blick auf den Wecker. Soeben sprangen die Ziffern auf 23.42 Uhr um. Sie musste los. Wie einsam und still es nachts in der Stadt war. Hinter den Fenstern der Häuser war alles dunkel und auf den Straßen waren keine Menschen zu sehen. Nur Nora war unterwegs. Sie trat wie verrückt in die Pedale ihres Fahrrads. Jetzt schoss sie um eine Kurve und bog in die Ost-West-Allee ein. Hier war es noch ein bisschen düsterer als im Rest der Stadt. Die Straßenlampen standen in einem großen Abstand zueinander und ausgerechnet die Lampe von dem verwilderten Grundstück war kaputt. Das Tor war immer noch zu, genau wie am Mittag. Von dem bösen Wolfshund war zum Glück nichts zu sehen oder zu hören. Aber vielleicht lauerte er in der Dunkelheit hinter dem Tor. Schon am Mittag war das Gestrüpp undurchdringlich erschienen. In der Finsternis konnte man gar nichts mehr erkennen. Nora warf einen Blick auf ihre Uhr. Es war genau 5:12. Sie durfte keine Zeit verlieren. Ihre Hände zitterten, als sie die Blattranken zur Seite schob, die das goldene Schild bedeckten. Sie drückte den Klingelknopf. Dann hielt sie die Luft an und lauschte in die Nacht. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss!
Hallo, ich trage euch heute das Buch Percy Jackson, Diebe im Olymp vor. Der Protagonist ist Percy Jackson, der Antagonist Ares. Der Autor war Rick Riordan. Geburtsdatum vom Autor, 5. Juni, San Antonio, Texas. Er hat weitere Werke geschrieben, Helden des Olymp, Magnus Chase und die Abenteuer des Apollo. Das Buch, das ich vortrage, ist 2005 erschienen. Es ist ein Fantasy-Buch über Götter. Bevor ich jetzt mit der Textstelle anfange, erkläre ich erstmal, was vor der Textstelle passiert ist. Also, ein 12-jähriger Junge namens Percy Jackson entdeckte nach einem Angriff von einem Monster, dass er ein Halbblut ist, also ein Kind von einem Gott und einem Menschen. Sein Vater ist Poseidon, der Gott der Meere. Er wird, nachdem er das entdeckt hat, wird er in das Camp Half-Blood Hill gebracht. Dort lernt er, wie ein Halbblut kämpft und so. Kurz darauf wird bekannt gegeben, dass der Herrscherblitz des Toys gestohlen wurde. Und Percy Jackson und zwei Freunde wollen den Herrscherblitz wiederfinden. Ihr Verdacht ist, dass Hades ihn gestohlen hat, aber im Buch wird dann auch erklärt, dass Ares ihn eigentlich gestohlen hat. Der Textstelle, die ich jetzt vorlese, kämpfen gerade Ares und Percy Jackson zusammen. Eine Polizistenstimme sagt ins Megafon, lass die Gewehre sinken, legt sie auf den Boden, sofort. Gewehre. Ich schaute Ares Waffe an. Sie schien zu flackern. Manchmal sah sie aus wie ein Gewehr, manchmal wie ein zweihändiges Schwert. Ich wusste nicht, was die Menschen in meinen Händen sahen, aber war ziemlich sicher, dass es mich ihnen nicht sympathisch machte. Ares drehte sich um und starrte die Zuschauer wütend an. Das verschaffte mir eine Atempause. Jetzt standen 5 Streifenwagen dort und hinter ihnen knieten die Polizisten und richteten ihre Pistolen auf uns. »Das ist eine Privatangelegenheit«, schrie Ares. »Verschwindet!« Er bewegte die Hand und eine rote Flammenwald rollte auf die Streifenwagen zu. Die Polizisten hatten kaum die Zeit, in Deckung zu gehen, als ihre Fahrzeuge auch schon explodierten. Die Menge hinter ihnen lief schreiend auseinander. Ares brüllte vor Lachen. »Na, kleiner Held, und jetzt kommst du auf den Grill!« Er schlug zu. Ich lenkte seine Klinge ab und ich kam dicht genug heran, um zu schlagen. Ich versuchte, durch eine Finte zu täuschen, aber mein Schlag wurde abgewehrt. Die Wellen trafen mich in den Rücken. Ares stand bis zu den Oberschenkeln im Wasser und kam hinter mir her. Ich spürte den Rhythmus der See. Die Wellen wurden höher mit der Flut und plötzlich kam mir eine Idee. Kleine Wellen, dachte ich. Das Wasser hinter mir schien sich zurückzuziehen. Ich hielt die Flut durch meine Willenskraft zurück. Aber dabei staute sich Spannung auf, wie Kohlensäure hinter einem Korken. Ares kam mit zuversichtlichem Grinsen auf mich zu. Ich ließ die Klinge sinken, als sei ich zu erschöpft, um weiterzumachen. Moment noch, bat ich das Meer. Der Druck warf mich fast um. Ares hob sein Schwert. Ich ließ die Flut ihren Lauf, sprang los, wurde über eine Welle über Ares hinweggeschleudert. Und eine fast zwei Meter hohe Wasserwand traf ihn voll im Gesicht. Und er spuckte fluchend Seetang. Wasser spritzte. Ich landete hinter ihm und tat so, als zieht sich auf seinen Kopf, wie ich das schon einmal getan hatte. Er drehte sich rechtzeitig um sein Schwert zu heben. Aber diesmal war er verwirrt. Er sah nicht voraus, was ich vorhatte. Ich änderte meine Richtung, zielte seitwärts, bohrte mein Schwert ins Wasser und traf mit der Spitze in die Ferse des Gottes. Das daraufhin folgendes Gebrüll ließ hartes Erdbeben wie eine Kleinigkeit aussehen. Die See wurde zurückgeschleudert und hinterließ einen über 15 Meter breiten, feuchten Kreis im Sand. Ishor, das goldene Blut der Götter, floss aus einem Loch im Stiefel des Kriegsgottes. Sein Gesichtsausdruck zeigte weit mehr als Hass. Er enthielt Schmerz, Schock und die absolute Weigerung zu glauben, dass er verwundet worden war. Er kam auf mich zugehumpelt und murmelte altgriechische Verwünschungen. Etwas hielt ihn auf. Eine Wolke schien sich vor die Sonne zu schieben. Aber es war noch schlimmer. Das Licht wurde schwächer, Geräusche und Farben verschwanden. Etwas Kaltes, Drückendes wehte über den Strand, ließ die Zeit verlangsamen, drückte die Temperatur auf den Gefrierpunkt und gab mir das Gefühl, das Leben sei hoffnungslos, ein Kampf sinnlos. Oh,